Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von News vom 9. Februar 2012. Viel Spaß! Ich darf unsere Hörer wieder mal recht herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von Parade FM News. Als Mitmoderatoren darf ich heute begrüßen Michael Greger. Hallo Michael.
Hallo zusammen.
Und Denis Simonet.
Guten Abend, morgen, Mittag oder welche Zeit auch immer gerade ist.
Wir haben heute wieder sehr viele spezielle, spannende Themen. Das Hauptthema, das die Piraten im Moment am meisten bewegt, ist die PV. Aber das Thema haben wir schon angesprochen und werden es noch ausführlich mit unseren Kandidaten besprechen und dokumentieren. Es gab aber gestern zwei regionale PVs. Das eine war die Zentralschweizer PV und die Zürcher PV. Zuerst zu der Zentralschweizer PV. Döni, weißt du, was da passiert ist, respektiv welche Themen behandelt wurden? Du sitzt da wahrscheinlich näher an der Quelle als wir.
Ja, ich habe sogar alles mitgekriegt, weil ich war Versammlungsleiter. Und es ist nicht viel geschehen. Grundsätzlich wurde der alte Vorstand entlastet, der ein paar Wochen alt war, und der neue gewählt. Es hat sich nichts geändert an bestehenden Posten, also es sind alle geblieben. Aber es gibt neu einen Vizepräsidenten, das ist Florian Mauchle.
Also dann gratulieren wir zuerst einmal Florian zu seinem neuen Posten.
Es gab so eine Art Volksrechnung, 100 Franken Ertrag, 0 Franken Aufwand, aber es gab keine Bilanz, wo irgendwo bei Kasse 100 stand.
Auch der neue Zentralschweizer Vorstand, die Sektion Zentralschweiz ist ja ganz frisch, die darf da ein wenig noch Probleme haben und üben und wird das mit den Finanzen sicher auch sehr schnell in den Griff bekommen. Und dann war natürlich auch die Zürcher PV. Michael, du warst dabei, was geschah da?
An diesem ominösen Mittwoch, 8. Februar, hatten wir PV. Wir haben sie eigentlich als Diskussions-PV traktandiert, weil uns einige wichtige Themen am Herzen gelegen haben, die wir mit der Basis ausdiskutieren würden. Aber natürlich, wie immer, wurden auch andere Themen, andere Punkte aufgebracht. So die eine Sache, mal ganz am Anfang nennen will, obwohl es vielleicht nicht so zentral ist, ist die Parolenfassung. Im Kanton Zürich gibt es ja das neue Bürgerrechtsgesetz, dass sich darum dreht, dass die Einbürgerung im ganzen Kanton vereinheitlicht werden soll. Das ist grundsätzlich eine tolle Sache. Das haben wir Piraten auch ausdrücklich so kommuniziert. Wir sind für eine Vereinheitlichung. Aber die damit einhergehende, sehr markante Verschärfung der Einbürgerungsregeln haben uns doch zu denken gegeben. Also wer sich die Vorlage genauer ansieht, wird sehen, dass da wirklich einige schwere zusätzliche Hürden geschaffen werden, sei es eben die Voraussetzung des Aufenthaltsstatus C, sei es die Dauer, die man in den jeweiligen Gemeinden bleiben muss, bis man eben Anspruch oder die Möglichkeit überhaupt hat, ein Gesuch um Einbürgerung zu stellen. Das hat uns dazu gebracht, dass wir sowohl das neue Einbürgerungsgesetz, so wie es aus dem Kantonsrat kommt, wie auch den Gegenvorschlag ablehnen. Der Gegenvorschlag ist sogar noch schärfer, also noch restriktiver. Also die Piratenpartei Zürich hat die Parole gefasst gegen das neue Einbürgerungsgesetz und gegen den Gegenvorschlag. Bei der Stichfrage entscheiden wir uns zwischen den beiden Übeln für die erstere Variante, also das Einbürgerungsgesetz, so wie es aus dem Kantonsrat kommt.
Lass mich eine rhetorische Frage stellen.
Ja, natürlich.
Kommt der Gegenvorschlag von der SVP?
Ja, nein, offiziell nicht. Inoffiziell natürlich ja. Er heißt offiziell Gegenvorschlag einer Bürgergemeinschaft oder aktiver Bürger, irgend so ein Blödsinn, aber dahinter stehen natürlich SVPler. Und der Kerngedanke dieses Gegenvorschlages besteht darin, im neuen vereinheitlichten Bürgerrechtsgesetz soll es so laufen, dass die Einbürgerung dann nicht möglich ist, wenn jemand einen Eintrag im Strafregister hat. Sobald aber dieser Eintrag aus dem Strafregister gelöscht wird, dann soll es wieder möglich sein, dass diese Person ein Einbürgerungsgesuch gestellt. Jetzt hat die SVP oder eben SVP-Vertreter gesagt, nein, wir wollen keine Kriminellen einbürgern. Auch wenn jemand eine Straftat oder ein solcher Eintrag im Strafregister gelöscht wurde, soll er doch nicht die Möglichkeit haben, sich einbürgern zu lassen. Und da müssen wir Piraten natürlich sagen, das ist nicht möglich. Also wir haben sowas wie ein Prinzip der zweiten Chance. Jeder soll eine zweite Chance haben. Wenn der Eintrag im Strafregister gelöscht wird, dann soll die Person auch so behandelt werden, als hätte sie nichts auf dem Kerbholz.
Der Eintrag wird ja dann ja faktisch nicht gelöscht.
Ja, das ist ein Datenschutzproblem. Wenn dieser Gegenvorschlag durchkäme, hätten wir dann die Situation, dass der Strafregisterauszug zwar gelöscht wird, aber dennoch irgendwo beibehalten muss, damit man sicher sein kann, dass diese Person nie jemals etwas begangen hat. Aus unserer Perspektive der PV ist das ein rechtsstaatliches No-Go. Dann gab es natürlich noch einige übliche Statutenänderungen. Dazu will ich mich nicht weiter äußern. Das könnt ihr alles nachlesen in unseren neuen Statuten. Das ist ja immer die Lieblingslektüre aller Piraten. Des Weiteren kam es dann endlich zu den Diskussionen. Da haben wir im ersten Punkt diskutiert, wie soll es weitergehen mit Bezirkssektionen. In Kanton Zürich hat sich ja mit Winterthur die erste Bezirkssektion gegründet. Das war aus unserer Erfahrung jetzt vom Vorstand her gesehen ein großer Erfolg, weil einige Leute, die bisher nicht aktiv waren, aktiv wurden. Und wir wollten jetzt eben von der Basis wissen, was ist ihre Haltung. Das wurde ausführlich diskutiert, es wurden Pro-Argumente gebracht, eben erhöhte Aktivität, näher bei den Leuten, bessere Vorbereitung für die Gemeinde- und Stadtwahlen in Zürich, Winterthur etc. Kritische Bemerkungen wurden ebenso gebracht, also das Problem, dass dann die Aktivität in der kantonalen und der nationalen Partei nachlassen wird. Die Personen werden dann auf dieser Stufe Bezirk gebunden. Ein Kritikpunkt war auch, es liegt eher an der Zeit, dass man sich auf kantonaler Ebene besser organisiert. Da gibt es noch wirklich sehr viel Nachholbedarf in Zürich. Wir haben erst eine einigermaßen funktionierende Arbeitsgruppe zum Thema Vernehmlassungen. Da ist wirklich noch viel Arbeit. Und dann haben wir eben diese Konsultativabstimmung gemacht. Was soll jetzt im Vordergrund stehen? Sollen wir jetzt Schwerpunkt auf Bezirkssektionen legen oder sollen wir versuchen, die kantonale Sektion auszubauen? Und interessanterweise war es dann ein Patt. Also 8 Personen stimmten für Bezirkssektionen, 8 Personen stimmten für Ausbau der Organe auf kantonaler Ebene und 3 Enthaltungen. So sieht man, ja, wir wollen eigentlich alles haben. Ja, das war die Diskussion. Dann haben wir noch diskutiert die Stop-ACTA-Kundgebung. Da natürlich alle hell begeistert, alle voll dahinter. Tolle Sache. Und dann noch natürlich das ewige Thema bei den Piraten, wie wir es in den Medien hören, der tiefe Frauenanteil. Das war wirklich eine sehr interessante Diskussion. Da kann ich jedem nur empfehlen, das Protokoll nachzulesen. Wir haben das wirklich versucht, aus unserer Perspektive so gut wie möglich aufzuarbeiten. Wo sind unsere Schwächen? Warum sprechen wir wenig Frauen an? Sollten vielleicht mehr Gefäße für vielleicht weniger stammtischlastige Interessen schaffen? Sollten wir vielleicht thematisch mehr auf Sachen eingehen, die vielleicht junge Frauen mehr interessieren als gerade Computerspiele? Ich glaube, da haben wir einige Ansätze gefunden und das Thema auch richtig ernst genommen. Insofern denke ich, dass das wirklich eine gute und sehr produktive Piratenversammlung war und ich kann wirklich nur allen Sektionen empfehlen, auch wirklich thematische Diskussionspiratenversammlungen abzuhalten, damit man sich mit der Basis kurzschließt und wirklich auch das Wir-Gefühl thematisch hinbekommt.
Dann kommen wir zum nächsten Thema, ein ganz spezielles Thema. Piratenparty Policy. Und da haben wir einen Gast heute, nämlich Jos Duckbreider. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Nicht schlecht.
Also ich übe noch. Du bist ja der Chef der AG Pirate Party Policy. Kannst du mir kurz erklären, was das ist?
Pirate Party Policy oder PPP ist eigentlich eine Policy-Arbeitsgruppe. Da sind wir ein bisschen länger als ein Jahr dran jetzt. Offizielle Betriebsaufnahme war jedoch erst in, sagen wir mal, Oktober von letztem Jahr. Aber im Frühling von letztem Jahr haben schon die ersten Gespräche stattgefunden. Wir sind aufgekommen, weil wir irgendwann festgestellt haben, dass wenn Leute einfach mal so loslegen und einen Policy schreiben, einen Positionspapier kreieren, wenn 20 Leute das machen, dann hast du 20 verschiedene Papiere. Und wir haben gedacht, es braucht irgendwie einen Mechanismus, damit wir einen roten Faden finden, damit wir Nachvollziehbarkeit rauskreieren. Und letztendlich ist dann, ich glaube, das war sogar der Dennis, der dann gesagt hat, ja, das ist wie eine Art Quality Management, oder? Wie Qualitätskontrolle, damit das, was wir machen, auch, wie man das so sagt, Hand und Fuß hat.
Wie arbeitet ihr eigentlich in der AG Policy?
Weil es eben um Nachvollziehbarkeit, Qualität etc. geht, hat sich entschieden, dass die Arbeit schriftlich gemacht wird. Und die schriftliche Arbeit wird jeden Dienstag von ungefähr 7 bis 9 nochmal besprochen. Das heißt, die verschiedenen Gruppen im Moment bearbeiten ihre jeweiligen Themen, ihre jeweiligen Policy Statements, ihre Positionspapiere. Die werden dann am Dienstagabend jeweils mit Fragen konfrontiert und können übrigens dann auch ihre Logik oder ihren Stand der Arbeit und so natürlich das gesamte Team erklären.
Also ihr arbeitet online?
Ja, irgendwann dann natürlich schon, aber die Art und Weise, wie natürlich die erste Version zustande kommt, das muss die jeweilige Person oder das jeweilige Grüppchen natürlich selber wissen, aber irgendwann werden die Daten tatsächlich in einem Pad oder im Project im Prinzip publiziert. Und ab dem Moment können natürlich alle interessierten Personen das lesen, sich informieren und natürlich dann auch mit Fragen, mit Hints, Tipps und Tricks kommen natürlich.
Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da also eine Gruppe von Piraten, die sich damit beschäftigt, politische Inhalte für die Piratenpartei zu entwickeln. Bedeutet das, dass nur diese Policy-Gruppe zuständig ist für politische Inhalte?
Hey, eigentlich ein erster Gedanke ist, oder? Das ist die Emotion, der kommt und sagt, ja, ach, oh, Moment mal, aber das kann ja nicht sein. Nee, die Policy wird von der Partei gemacht. Und das sind nach meinem Wissensstand 1600 Personen. Es gibt aber eine kleinere Gruppe von Personen, die eben in der Arbeitsgruppe Policy dabei sind, die das mal in Wort bringen oder das mal runterschreiben. Weil das sind Leute, die die Partei kennen. Das sind Leute, die auch sonst integriert und involviert sind. Und die wissen, was läuft und was die Meinungen sind. Und tun es einfach mal jetzt ganz strukturiert, die richtige Annahme mit den richtigen Referenzen nach das Warum, das Wieso und so weiter, mit Beispielen etc. tun sie das dokumentieren. Die Arbeitsgruppe Policy macht nicht Policies, sondern sorgt dafür, dass die jeweiligen Policies, die es ja schon gibt, und die zukünftigen, dass die eine gleiche Struktur haben, dass eben die Qualität vom Ganzen stimmt.
Das heißt, für die verschiedenen Themen bestehen schon irgendwelche Entwürfe und so weiter und die Gruppen bauen das eigentlich in der richtigen Struktur zu einem aussagekräftigen White Paper zusammen. Ist das so die Idee?
Das in die Richtung, jawohl. Es gibt in der Tat schon vieles. Zum Teil haben wir ja schon eben Policies natürlich, oder? Und die werden dann natürlich auch weiter bearbeitet, verarbeitet, mit oder auch ohne ab und zu die Originalautoren, weil ja die Sachen, die Zeiten ändern sich, die Sachen gehen ja vorwärts. So entstehen natürlich auch neue Ideen. Ich meine, das ist interessant. War für mich persönlich natürlich ein bisschen interessant und dann eigentlich eine kleine Überraschung festzustellen, dass es der Piratenpartei Schweiz noch kein Digitalpolitik-Positionspapier hat. Und nachdem ich da ein paar Fragen gestellt habe, hat man natürlich ein wenig gelacht in den Gruppen und so. Und dann haben wir vor allem auch versucht zu suchen nach, ja, was ist dann die richtige Definition? Da ist natürlich sehr viel passiert. Aber tatsächlich sind wir dann jetzt dran, Digitalpolitik mal zu definieren, mal zu erklären und dann mal zu schauen oder festzuhalten schriftlich, was das genau heißen könnte. Und könnte, das Wort könnte, das sage ich da ganz bewusst, weil sobald wir in der Arbeitsgruppe dies festschreiben, heißt es nicht, dass das dann die Policy ist, oder? Das geht dann in die Gesprächsrunde, das wird über das Forum und über die verschiedensten Medien, die wir intern haben, hoffentlich auch via Podcasts, werden die Policies veröffentlicht, parteiintern. Da gibt es Feedback, da gibt es eine neue Editrunde etc. Und irgendwann geht es mal zum Vorstand und der Vorstand, die sagt dann, hey, wunderbar, super. Und ab dem Moment kann dann der Vorstand das wieder an der PV vorlegen und sagen, mir Vorstand oder euch alle wohl bekannt, wir haben das Dokument jetzt und so weiter. Und dann wird es dann irgendwann mal Policy.
Also offizielle Stellungnahme ist es erst, wenn es eigentlich durch die Piratenversammlung durchgegangen ist. Also die AG Policy kann nicht einfach selber etwas als Position der Piratenpartei verkaufen.
Richtig, das ist der letzte Punkt, das ist genau wichtig. Die AG Policy kann der Erstellung von einem Policy-Dokument initiieren, natürlich, aber das kann jeder Mitglied von der Partei. Aber entscheiden, was jetzt ein Policy ist, das macht meines Wissens der Vorstand quasi in das Zusammenspiel mit der Parteiversammlung.
Du hast vorher gesagt, dass Thema Digitalpolitik momentan bearbeitet wird.
Cool, ja.
Was für andere Themen sind im Moment in Bearbeitung?
Es gibt im Moment viele Themen, aber zum Glück nicht zu viele, etwa 8 oder 9 Stück. Eine davon ist ein Positionspapier, welches es schon gibt. Das wird dann überarbeitet und kommt dann in diesen neuen Mechanismus rein. Das ist das Thema Transparenz, Privatsphäre. Im Weiteren werden bearbeitet das Thema Zensur, das Thema Laizismus, wie erwähnt Digitalpolitik, das Thema BGE oder NIT oder etwas, das in die Richtung geht, das bedingungslose Grundeinkommen. Da gibt es eine relativ große Arbeitsgruppe und da gibt es Mumble-Meetings und so weiter. So, das ist eigentlich sehr aktiv. Ein neues Thema Gleichstellung wird bearbeitet. Finanzpolitik ist in Bearbeitung und Landwirtschaft. Und dann habe ich noch eine vergessen. Jawohl, Open Source, Open Data, Open Access ist ebenfalls als Thema angesehen.
Das sind ja jetzt sehr viele Themen und ich stelle mir vor, so eine Policy zusammenzustellen, das ist doch eine sehr aufwendige Arbeit. Wie viele Leute bearbeiten im Moment so ein Thema?
Ja, von dem Extremfall natürlich, wo es nur 2 Personen sind. Finanzpolitik sind 2 Personen, Gleichstellung sind 2 Personen. Bis zu einem Thema wie bedingungslose Grundeinkommen, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen, die das in den Weg leiten. Aber die Personen müssen zum Glück nicht das Rad neu erfinden. Da hat man sich so einen Gedanken gemacht, das ist dann auch durch den Vorstand gegangen, letzten Sommer schon, wo der Vorstand auch gesagt hat, hey, das macht Sinn, wir haben uns als Mechanismus, quasi ein Template, wie man das aufbauen kann. Und wir haben relativ lange uns konzentriert auf Grundlagen oder Grundwerte oder Basiswerten von der Partei. Also wenn man sagt, was sind jetzt die 8, 9 Dinge, die 8, 9 Sachen, Grundlagen, die jetzt typisch Piratenpartei sind. Die müssen nicht einzelartig sein, die dürfen ruhig auch in andere Parteien vorkommen, aber was jetzt typisch, wo man sagt, ja, das ist jetzt Piratenpartei Schweiz. Und das Dokument, das ist fast fertig, das besteht aus 2 Teilen, eine Kurzversion, wo die Grundlagen einem kurz in etwa 2, 3, 4 Zeilen beschrieben werden. Und es gibt eine lange Version, die gerade vor der PV noch bereitgestellt wird, wo man sich dann informieren kann, sagen, ja, was heißt es nun genau? Die Dokumente sind veröffentlicht, die sind auf dem piratenpartei.ch zu finden. Man kann sich da natürlich schlau lesen und informieren.
Also dieses Grundlagendokument oder man könnte es auch Philosophie der Piratenbewegung nennen, das soll den roten Faden darstellen, unter welchem ihr alle anderen politischen Inhalte eigentlich erklären, darlegen, argumentativ wollt.
Ja, roten Faden ist ein gutes Wort, aber es ist nicht so, dass es nicht möglich ist, eine Policy zu kreieren ohne diese Grundlage. Ja, irgendwie logisch. Aber die Grundlagen, die helfen. Und die Grundlagen, wenn die verschiedensten Themen, die man da besprechen kann, von Nuklearenergie über Medizin zu Ausbildung, zu Ausländerpolitik, zum Straßenverkehr und alles, wenn man immer wieder bei die Beschreibung, warum das wir Piraten das und das so und so finden, wieder zurückgreifen kann auf diesen Grundlagen, sagen, weil eben wir stehen für Freiheit, weil wir stehen für das Recht auf Wissen, weil wir stehen für dies, für das, dann wird natürlich eine politische Erklärung plötzlich greiffest für diejenigen, die das anfangen zu studieren. Das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, wenn wir nämlich unsere politischen Punkte öffentlich, und dann heißt es diesmal extern von der Partei, zu Medien, zu anderen politischen Parteien, dann werden die natürlich analysiert von Politologen, dann geht es um den Wurst, oder dann wird es wirklich spannend, und dann kommt dann auch die Kritik von anderen Parteien, wenn wir dafür sorgen, dass unsere Dokumente die richtige Struktur haben, dass die Dokumente eine richtige Basis haben, dass die Basis nachvollziehbar ist, dann merkt man plötzlich, aha, die Piraten, das sind nicht ein paar blauäugige junge Leute, die denken, dass sie die Welt erobern und ändern und so weiter können, sondern dann realisiert man sich, hey, Moment, das sind Leute, die über Sachen nachdenken, das sind Leute, die eine Meinung haben, die das wohl fundiert haben, etc. Und dann werden wir seriös genommen, dann bekommen wir, wie man das so sagen kann, dann bekommen wir Sendezeit.
Tatsächlich, also auf der Straße werde ich öfters angesprochen mit dem Argument, ihr Piraten, ihr seid doch eigentlich nur eine Interessengruppe, ja, ihr wollt doch einfach nur den Download und das File-Sharing legalisieren, damit ihr eure Computerspiele spielen könnt. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es gerade darum, eine Grundüberlegung darzulegen. Also vielleicht so wie andere Parteien, also andere sozialdemokratische Parteien haben auch ihre Grundlagen, ihre philosophische Grundlagen, genauso wie der Liberalismus oder nationalkonservative politische Ausrichtung.
Das ist eben genau dieses Prozess. Ich meine, nehmt doch das Thema Finanzpolitik, oder? Wie geht der Staat mit dem Geld um? Woher holt sie das Geld und wie tut sie es wieder ausgeben? Das ist jetzt wirklich nicht ein piratenparteispezifisches Thema. Das ist nicht etwas, wovon wir sagen, das brennt bei uns, das müssen wir unbedingt. Aber als politische Partei macht einfach viel Sinn, wenn man so ein Thema bearbeitet hat, dass wenn dann im Parlament ein Vorstoß kommt in irgendwelche Richtungen oder es kommt ein Journalist, geht auf den Vorstand von unserer Partei zu und stellt Fragen diesbezüglich, dass man dann einfach quasi aus den Schubladen sagen kann, look, hier ist unser Positionspapier mit Bezug auf die Finanzen in der Schweiz oder in dem Kanton oder in der Gemeinde oder so, finden wir dies, das und jenes. Das heißt, wir müssen uns vorbereiten, wenn wir als politische Partei agieren wollen, müssen wir dafür sorgen, dass wir von den anderen auch als echte, eine gesamte politische Partei wahrgenommen werden.
Und gerade im Thema Finanzpolitik finde ich es gerade nicht abwegig, piratische Ideologie, piratische Philosophie anzuwenden, weil Finanzpolitik,
richtig,
das ist ja im digitalen Zeitalter, funktioniert eine Finanzwirtschaft anders als in einer Zeit, wo man noch Sparbüchlein benutzen muss. Stichwort Hochgeschwindigkeitstrading,
High-Speed-Trading. Das ist einer von den Punkten, die in unserem Grundlagendokument nach vorne kommt. Und wenn man sich da schlau liest oder sich da kurz informiert, dann wird das wahrscheinlich bei allen Piraten ein Aha-Erlebnis auslösen. Weil wir sagen, die Gesellschaft hat sich massiv geändert. Die Gesellschaft wird immer schneller, schnelllebendiger. Und wenn wir jetzt zurückschauen nach vielen Gesetzen in der Schweiz, ja, die sind aus den 50er Jahren, basiert auf 40er Jahre Erfahrung, in den 50er Jahren aufgestellt, in den 60er, vielleicht 70er Jahren nochmal ein bisschen angepasst. Aber das passt nicht in der heutigen Zeit. Früher war das Wichtigste, dass man Sachen hat oder dass man einen Wert hat. Oder die Wirtschaft ist gemessen worden nach wie viel Kilo von dies und wie viel Kilo von das, das sie kreiert. Heutzutage scheint Wissen das Wichtigste zu sein. Die wertvollsten Unternehmen der Welt, ob man jetzt mit den Berechnungen einverstanden ist oder nicht, aber Unternehmen wie Google, die handeln mit Wissen. Das ist immer wichtiger in unserer Gesellschaft. Sprich, die Gesellschaft ändert sich, dann muss die Politik sich ändern. Und das hat natürlich extreme Konsequenzen auf die Finanzstrukturen der Gesellschaft, oder? Früher hat man pro Departement 500 Mitarbeiter gebraucht, die irgendwie Daten auf Karteikärtchen eingetragen haben. Heutzutage geht das eben in den Computer, die Daten werden reingescannt und judi hui, fertig, da braucht es 5 Leute. Und die Änderungen, die wollen begleitet werden von, und jetzt sage ich es mal ein wenig frech, das wollen begleitet werden von Leuten, die das Gespür dafür haben. Ich glaube, dass die Leute, findet man sehr dominant in der Piratenpartei.
Du hast vorher gesagt, dass Leute, die bei diesen Themen mitarbeiten, wissen sollten, was die Piraten denken, dass das wieder gespiegelt wird. Das heißt also, für Leute, die vielleicht nicht so aktiv sind, die sind da nicht so erwünscht.
Jein. Das Schlimmste, was in politischer Partei passieren kann, meiner Meinung nach, ist, dass ihr Gedankengut aufhört zu evoluieren, aufhört sich weiterzuentwickeln, aufhört weiterzugehen. So, wir brauchen als politische Partei, finde ich, immer wieder Feedback, immer wieder Fragen. Oder das, ich kenne alle den Spruch, es gibt nur eine dumme Frage, das ist nämlich derjenige, der nicht gestellt wird. Wir brauchen immer wieder Leute, die uns hinterfragen und sagen, hey, in dem Dokument schreibt ihr ABC 123, warum sollte es nicht 124 sein? Das zwingt die Autoren dann wieder, darüber nachzudenken. Gleichzeitig lernt man über in so einer Arbeitsgruppe mitarbeitet, natürlich auch die Partei kennen. Man lernt einen Haufen Leute kennen. Ab und zu trifft man sich ja persönlich, ob jetzt Genf, Bern oder St. Gallen ist, egal. So entsteht natürlich ein gutes Gefühl für die Piratenpartei, die Piratenbewegung. Man wird sich noch auf andere Art und Weise informieren können, was läuft. Man hat natürlich viele Webseiten, plötzlich entdeckt man sehr viel. Und das, was man entdeckt hat, kann man dann wieder einfließen lassen. So, ich würde mal behaupten, das Gegenteil ist wahr. Wenn interessierte Leute, die uns nicht so gut kennen, aber interessiert sind, etwas mehr über die Partei erfahren wollen, dann ist wahrscheinlich die Arbeit in der AG Policy eigentlich einer der effizientesten Wege.
Aber wie ist das? Also wenn diese Gruppen natürlich zu groß sind, dann ist sie ja auch nicht mehr effizient. Sucht ihr überhaupt noch Leute?
Ja, in der Tat. In der Arbeitsgruppe Policy suchen wir natürlich nach Personen. Aber wie vorhin erwähnt, es hat 9 Themen, die im Moment in Bearbeitung sind. Und ja, wenn es eine Gruppe hat mit nur 2 Personen, wäre es natürlich sehr vernünftig, wenn die ein wenig Unterstützung bekommen könnte. Von eben Leuten, die ein bisschen mitgestalten, bereit sind, etwas mitzuschreiben etc. Arbeitsgruppe, wo es jetzt schon 6 Personen gibt, die brauchen auch Leute, weil da müssen Sachen kritisch hinterfragt werden. So, die Tätigkeit ist vielleicht ein bisschen anders, oder? Es kann gut sein, dass wenn man sagt Finanzpolitik, da gibt es 2 Personen, die das bearbeiten. Da kann es durchaus sein, dass man irgendwann mal auf gewisse Fragen stoßt und sagt, ja, was ist jetzt das Konzept so und so? Oder was ist jetzt das Prinzip für das und das? Man das herausfindet, dass man auf dem Internet gerade suche, dass man irgendwie sich informieren lässt, über was es dann ist und das Resultat von diesen Forschungen im Team einbringt. Das ist extrem nützliche Arbeit, die braucht ein wenig Zeit natürlich, aber dafür brauchen wir natürlich Personen, die uns diesbezüglich mithelfen können, oder?
Ich denke vor allem, das kann man auch von zu Hause aus machen, also so kann man sich die Zeit auch einteilen.
Ja, natürlich.
Du hast gesagt, es sind 9 Themen. Wenn jetzt jemand das Gefühl hätte, ja, aber da ist doch noch ein ganz anderes wichtiges Thema, lässt sich das ausbauen oder wollt ihr jetzt einfach mal sagen, hey, das sind jetzt diese 9 Themen, jetzt machen wir zuerst diese, also wie seht ihr das?
Unsere Gruppe ist ja gegründet worden, um Qualität der verschiedenen Themen sicherzustellen. Wenn man auf zu viele Fronten kämpft, dann ist es sehr, sehr schwierig. So, wenn wir mit einer Anzahl Themen anfangen und da versuchen, die Prozesse zu etablieren, die Prozesse zu verfestigen, dann wird es einfacher, um neue Themen diesbezüglich zu dokumentieren. Ich würde dann vor allem sagen, arbeitet kurz mit einer von diesen 9 Themen, die es im Moment gibt, damit dann nachher dein 10., 11. oder 12. Thema sich viel einfacher, viel effizienter gestalten lässt. Diejenigen, die natürlich mitarbeiten, die dann irgendwann mal fertig sind mit dem Thema und dann mit dir quasi das 12. Thema bearbeiten, die haben natürlich auch die Erfahrung gemacht. So, die Arbeit wird effizienter werden, es wird schneller gehen, man kann sich mehr konzentrieren auf die wichtige Thematik, ohne dass man sich schlau lesen muss, oh, wie geht das jetzt im Prozess und wie muss ich jetzt das dokumentieren und wo ist jetzt die Referenz und so weiter.
Wenn ich jetzt gerne mitmachen möchte, was muss ich tun? Also wie komme ich mit diesen Leuten in Kontakt?
Am einfachsten meldet man sich auf Mumble am Dienstagabend um 7. Ein bisschen vorher, um die Leute ein wenig kennenzulernen, heute sagen. So, das heißt Mumble installieren, einen Mumble-Account sich organisieren und dann mal dabei sein. Da kann man 2 Sachen tun. Man kann sofort loslegen, man kann sich selbst introduzieren und sagen, mich würde es freuen, in dem und dem oder das und das zu machen oder wer kann Hilfe brauchen, ich stehe zur Verfügung. Man kann aber auch erst einmal eine Stunde zuhören über die Diskussion, über die Themen etc. Man kann sich natürlich, am 19 Uhr da ist, dann wird man auch die Möglichkeit bekommen, um das Protokoll zu sehen. Das Protokoll wird von allen Personen gleichzeitig geschrieben via das Piratenpad. Was natürlich auch, übrigens, dann die Zugriff muss man sich natürlich auch organisieren. Man hört, was los ist und bekommt eigentlich ein sehr gutes Übersicht, was genau spielt.
Ich kann am Dienstagabend mal via Mumble einfach mal zuhören und mal sehen, wie diese Themen sind und kann mich dann entscheiden, ob ich da loslegen will oder nicht.
Natürlich.
Jetzt hört sich das an im ersten Moment ein bisschen kompliziert, so mit Mumble-Client und Piratenpad. Aber vielleicht kann ich da auch ein bisschen helfen. Also für alle Zuhörer geht bei uns auf die Shownotes. Dort findet ihr eine Übersicht aller Themen, auch den Link zu den Grundlagenpapieren und selbstverständlich auch einen Link zu Mumble. Das ist eine Software, die ihr runterladen müsst. Das wird detailliert erklärt, wie ihr dort auf diesen Server euch einloggt. Und wie ihr dann auf das Piratenpack kommt etc. wird euch im Mumble dann sicher von den Leuten auch noch erklärt und werdet ihr unterstützt. Also es ist keine große Hexerei.
Das ist richtig, ja.
Haben wir zu diesem Thema noch speziell etwas beizufügen? Haben wir noch etwas vergessen?
Nö, das ist jetzt eine sehr abgerundete Sache. Ich hoffe, dass es nicht zu kompliziert tönt, aber eben zum die Qualität quere, müssen wir loslegen.
Und als Partei müssen wir schließlich inhaltlich vorwärts machen, weil das wäre sonst Armutszeugnis.
Das ist richtig, ja.
Dann bedanke ich mich mal recht herzlich bei Jos. Eine Bitte hätte ich natürlich noch, wenn ihr so ein Grundlagenpapier fertig habt, schickt von dieser Gruppe jemand zu uns, dass wir in den News oder eine spezielle Aufnahme dafür machen können. Weil ich denke mir, das wäre vor allem auch für unsere Hörer wieder sehr interessant, wenn wir mal so ein Thema ausdiskutieren im Detail. Und gleichzeitig ist das natürlich auch für die gesamte Partei dann interessant, weil es eine gewisse Meinungsbildung über dieses Thema dann gibt.
Natürlich, ja, das werden wir sicher machen.
Dann bedanke ich mich recht herzlich.
Dankeschön.
Da kommen wir gleich wunderbar zum nächsten Thema, nämlich seit dem 8. Februar ist die Schweizerische Piratenpartei die erste Partei in der Schweiz, die Mitglied bei der Open Data Organisation ist. Open Data haben wir ja schon in den letzten News mal angesprochen, was es genau ist, wo es eben darum geht, dass die Daten der Organisation oder des Landes maschinenlesbar zur Verfügung gestellt wird, veröffentlicht wird. Was bedeutet das für uns im Endeffekt? Was sagt ihr da dazu?
Wir sind dafür. Wir finden es gut. Wir sind Mitglied. Was gibt es da mehr zu sagen?
Das finden wahrscheinlich sehr viele Leute gut. Jetzt sind wir Mitglied und werden dafür kämpfen. Was für Konsequenzen hat das für uns als Partei?
Wobei ich sagen muss, es sind natürlich schon grundsätzlich alle Dokumente der PPS öffentlich. Also es gibt kaum was, was jetzt nicht irgendwo aufrufbar oder zumindest anforderbar wäre.
Aber mein Problem ist, es reicht nicht alleine, etwas öffentlich zugänglich zu machen. Man muss es auch in irgendeiner Form präsentieren, dass es tatsächlich nutzbar ist. Das ist letztlich ein Problem, das wir haben, einfach aus Mangel an Arbeitskräften. Es in akzeptabler Weise zu präsentieren, ist eine Mordsarbeit. Und dafür brauchen wir dringend Unterstützung. Es reicht nicht einfach, einen Datensatz hinzupflastern und zu denken, ja, jetzt jeder, der Interesse daran hat, findet das und das ist Intransparency through Obscurity.
Da kommt auch eine interessante Anschlussfrage. Ist zu viel Information nicht genauso intransparent wie keine Information?
Ja, vollkommen, das stimmt. Zu viel Information ist die beste Art und Weise, Information zu verstecken.
Wo machen wir da die Grenze? Weil sonst kann natürlich auch die SVP kommen und sagen, ja, wir sind eigentlich auch transparent, aber wir schonen unsere Mitglieder und darum veröffentlichen wir nicht alles.
Gerade bei elektronischer Veröffentlichung ist es ja sehr schwierig zu argumentieren. Es gibt keine Möglichkeit, das übersichtlich darzustellen. Da ist das einzige Argument, das ein Stück weit legitim ist, wir haben keine Ressourcen, das so darzustellen.
Und der Unterschied zur SVP ist natürlich, dass die SVP die finanziellen und personellen Ressourcen hätte, um das zu präsentieren.
Wo haben wir noch Nachholbedarf? Welche Dokumente oder welche Informationen sollten noch besser veröffentlicht werden von uns als Partei?
Wir haben da so einen Podcast, Parrot FM. Es ist echt eine Katastrophe, wie diese Shownotes immer unübersichtlich gemacht sind. Da müssen wir was machen.
Du hast jetzt gerade den Job gefasst, für die nächsten 255 Podcasts die Shownote zu schreiben.
Unterstütze diesen Antrag.
Ich nehme es zurück, ich habe es nie gesagt.
Wir haben zwei positive Stimmen, haben dich überstimmt, also du machst es.
Dönis, du hattest aufgedrückt bekommen.
Beweis das mal.
Ja, also das ist jetzt in diesem Fall sehr einfach.
Oh oh.
Zurück zur eigentlichen Frage. Was sind die Orte, wo wir Nachholbedarf haben? Und ich glaube, das ist wirklich bei der Dokumentation. Also wir haben viele Abläufe, die wir noch nicht eindeutig genug beschrieben haben, damit, wie könnte man das nennen, Nicht-Eingeweihte, nicht Leute, die schon seit 2 Jahren Piraten sind, schnell erfahren können, wie etwas funktioniert. Stichwort Mailinglisten oder Dokumentationen, wo findet man unsere Flyer, wie laufen Wahlkämpfe ab, etc., etc. Das sollte alles irgendwann mal dokumentiert werden, damit unsere Nachfolger, seien das jetzt eben im Vorstand der Sektionen, im nationalen Vorstand oder in irgendwelchen Arbeitsgruppen, dass es nicht alles daran hängt, dass man immer wieder den Leuten erklären muss, wo was ist, sondern dass man es selbst einfach findet.
Das stimmt natürlich auch für schon bestehendes Material, zum Beispiel im alten Wiki, das ja abgeschaltet werden soll, worin aber nach wie vor sehr viele Infos sind, die man halt wirklich suchen muss, bis man sie findet.
Also die Struktur ist ein großes Problem. Es geht ja nicht nur um Dokumente, sondern auch um andere Daten. Was fehlt uns dann konkret noch?
Also Buchhaltung zum Beispiel fehlt natürlich klar noch was.
Gerade in der Buchhaltung geht es ja darum, zwischen den zwei Bereichen der privaten Daten, die eben unsere Mitgliederdaten betreffen, die deren persönlichen Daten betreffen, die machen ja nicht publik. Da müssen wir ja so eine Firewall aufstellen zwischen Daten, die wir veröffentlichen müssen, unsere Jahresrechnung, und den Daten, die eben personenbezogen sind. Und das ist, glaube ich, nicht unbedingt eine Schwierigkeit der, ja, haben wir diese Daten, sondern wie definieren wir diese Abgrenzung?
Also du meinst, dass zum Beispiel irgendwelche Mitgliedereinzahlungen und so weiter, dass sich auch von diesen Daten nicht Rückschlüsse ziehen lassen, auf wer da bezahlt hat?
Das ist aber automatisiert schon möglich. Das hat Pascal Fitzeli angefangen, unser aktueller Schatzmeister. Er hat wirklich angefangen, so eine Softwarelösung zu machen, die das dann auch kann, mit Anonymisieren und alles. Und die Regel, dass wir ab einem bestimmten Spendenbetrag den Namen offenlegen, die wird dann separat ausgeführt. Also das ist dann eine zusätzliche Liste, wo dann die, die eben unter diese Transparenzregel fallen, noch zusätzlich aufgelistet werden.
Es geht ja nicht nur um den Spendenbetrag, sondern auch um Elemente wie zum Beispiel, wer ist Mitglied, wann beigetreten, wer darf das wissen, wer Mitglied ist?
Niemand.
Naja, gewisse Vorstände müssen wissen, wer Mitglied ist.
Wer die Daten natürlich braucht, um den Vereinszweck zu erfüllen, zum Beispiel eben um auf Demonstrationen aufmerksam zu machen, der muss natürlich ein Stück weit Zugriff haben, aber nicht mehr. Halt so wenige wie möglich, so viele wie nötig.
Ja, da sind wir uns natürlich einig, aber da haben wir natürlich immer den Graubereich der Informalität. Gerade du sprichst es an für die Demonstration, wenn wir einen Aufruf für die Stop-ACTA-Kundgebung in Zürich machen, dann haben wir immer das Problem, müssen wir aufpassen, dass wir nicht einfach um der Schnelligkeit willen die entsprechenden Personen, die etwas organisiert, aber eigentlich nicht berechtigt ist, Zugang zu den E-Mail-Adressen geben. Das Problem dieser Strukturierung der Information.
Also rein datenschutztechnisch ist es kein Problem, weil wir geben ja nur eine Liste von E-Mail-Adressen, in Anführungszeichen natürlich. Wir geben nicht mehr Informationen, das ist wichtig, man muss nur die Daten geben, die man auch wirklich braucht. Also es wäre jetzt nicht gut, seine Telefonnummer rauszugeben, weil der Zweck ist ja E-Mail versenden. Und die Person muss auch die Daten löschen, sobald sie nicht mehr braucht. Und diese Adressen brauchen diese Person natürlich spätestens, wenn die Demonstration durch ist, nicht mehr.
Also jetzt haben wir gesagt, die Finanzen, wir haben gesagt, es gibt einen Graubereich, wo es schwierig wird mit eben E-Mail-Adressen etc. Wie sieht es bei uns im Pirate FM aus? Also wir wissen jetzt, dass Döni in Zukunft die ganzen Shownotes schreibt.
Das weiß ich nicht.
Das wissen alle anderen und das ist die Hauptsache. Haben wir dann noch irgendwelche Daten, die wir auch veröffentlichen müssten? Haben wir auch da einen Nachholbedarf oder sind wir da ajour?
Also wir haben ja auch interessanterweise Daten oder Informationen, die wir nicht direkt veröffentlichen können. Das sind zum Beispiel ungeschnittene Interviews. Wir führen ja mit verschiedenen Leuten Interviews. Diese Leute haben ein Recht darauf, dass sie in einer gewissen Art und Weise geschnitten werden. Und wir können Rohfassungen von Interviews nicht einfach veröffentlichen, weil das eben zum Beispiel da Sachen drin sind, die eben im Nachhinein der Interviewpartner nicht drin haben will. Okay, das haben wir. Wir haben eine gewisse journalistische Verpflichtung und können nicht alles veröffentlichen.
Das ist sicher ein Thema, das wir noch genauer anschauen müssen, das besser organisieren, wo die Daten genau sind. Aber wie sieht es zum Beispiel mit statistischen Daten aus? Wir wissen ja, wie viele Downloads das wir haben und so weiter. Müssen wir das veröffentlichen?
Also ich würde auch, bevor wir es veröffentlichen, die entsprechenden Zahlen ein wenig nach oben korrigieren.
Also ihr meint, das SVP macht das mit den ominösen Millionen, die sie da zur Verfügung haben, das sind einfach auch nur raufkorrigierte Zahlen.
Ich glaube eben bei der SVP ist es nicht korrigiert, aber bei uns wäre es schon korrigiert, wenn das jetzt gute Zahlen wären.
Aber das ist doch genau ein Thema. Open Data heißt ja noch nicht Daten, die eben dann auch wahr sind. Also jetzt bei uns ist das nicht ganz so wichtig, aber wie sieht das regierungsmäßig aus? Traut ihr diesen Daten grundsätzlich?
In der Schweiz schon.
Kommt aber auch sehr darauf an, von wo und welche Daten.
Ich meine jetzt wirklich Bundesverwaltung. Ich glaube nicht, dass da wirklich beschissen wird.
Ich stelle natürlich die philosophische Frage, gibt es überhaupt so etwas wie Wahrheit? Und wenn es diese nicht gibt, dann gibt es auch keine wahren Daten. Daten sind letztlich auch nur eine Perspektive.
Ja, dann ist die ganze Open-Data-Bewegung ja irgendwo witzlos, oder?
Nee, die Wahrheit entsteht in einem offenen Diskurs.
Ist Wahrheit nicht subjektiv?
Ich sehe schon, ihr habt keine Lust, über dieses Thema ernsthaft zu diskutieren. Kommen wir zum nächsten Thema. ACTA, die Kundgebung am 11. Februar. Und da haben wir gerade ein kleines Problem, nämlich, dass wir die Aufnahme am 9. gemacht haben und ihr aber wahrscheinlich das Ganze am 12. oder am 13. die Aufnahme hört. Also ihr wisst, liebe Zuhörer, wieder mehr als wir, und wir können in diesem Fall jetzt keinen zeitlichen Rutsch machen oder so irgendwas. Aber wir fragen mal unseren Beam-Spezialisten Döni. Kannst du uns irgendwie da weiterhelfen? Du bist ja unser Scotty.
Also ich kann grundsätzlich vor allem einen Vorwurf aussprechen.
Der da wäre?
Warum warst du gestern nicht an der Demonstration?
Bist du ganz sicher, dass ich nicht da war?
Werde gewesen sein war. Achtet auf die Grammatik.
Werde gewesen sein war. Also auf jeden Fall habe ich Interviews geführt und ich denke, wir hören es einfach mal rein.
Vor mir sitzt Michael Greger, er ist ja bekanntlich der Präsident der Piratenpartei Zürich, und neben ihm ist der Balthasar Klättli, Nationalrat der Grünen. Ciao zusammen.
Hallo.
Salut miteinander.
Michael, wir haben ja gerade eine Demo gegen ACTA bei eisiger Kälte. Wie hast du es gefunden?
Also, es war ein grossartiger Erfolg. Es waren 350, wenn nicht mehr Leute da gewesen, bei dieser Kälte. Sie sind richtig gesprungen, weil es so kalt war. Die Leute sind begeistert, weil ich glaube, das trifft den Nerv. Die Leute fühlen sich von dem bedroht und da muss man definitiv etwas dagegen machen.
Du hast ja das Ganze organisiert. Ist es schwierig gewesen?
Also es war vor allem wenig Zeit gewesen. Schwierig, ja, wir müssen die Kollegen und Piraten alle anrufen, mobilisieren, Aufgaben verteilen. So riesig war es ja nicht gewesen.
Wir hatten sehr schöne Transparente, die hat er ja gekauft. Ich glaube, die sind recht gut gekommen, gell?
Ja, ich hoffe, die finden wir noch. Also, angeblich ist schon eine verloren gegangen.
Ja, und die einen haben sie noch reingeschnitten, weil sie den Wind hat weggeblasen, damit weniger Widerstand ist. Aber ja, dem gehen wir noch nachher. So, wir hatten ja auch Redner an dieser Demo, die auf dem Helvetia-Platz gemacht haben. Und freundlicherweise hat der Balthasar Klättli da noch etwas gesagt von den Grünen. Balthasar, danke vielmals, dass du gekommen bist. Und warum bist jetzt du zu uns gekommen?
Ja, zuerst einmal danke, dass ich auch kommen durfte. Das ist nicht selbstverständlich, dass man so Gastrecht geniesst. Für mich ist es natürlich wichtig, zu zeigen, dass nicht ganz alle Politiker in der Schweiz das Thema ACTA quasi verpasst haben, dass es ein paar gibt, die sich darum kümmern. Für mich ist es eine Sensibilisierung für Grundrechte, die bitter nötig ist in der Schweiz. Grundrechte sind mit den verschiedensten Begründungen immer wieder bedroht, und ich hoffe natürlich, dass die Debatte um ACTA auch die Sensibilisierung voranbringt.
Ja, also mich hat sehr gefreut, dass 20 Minuten so eine riesige Geschichte hat gebracht, weil ich auf der Frontseite gesehen und dass es auch im Print ist gekommen. Mal schauen, wie es weitergeht. Es würde mich auch freuen. Ich glaube, uns Piraten ist das auch sehr wichtig, gell, Michael?
Wir brauchen ja mehr Aufmerksamkeit. Einerseits natürlich für uns, weil wir Piraten wollen Erfolg haben. Wie damals die Grünen. Die haben ja auch am Anfang ein Thema besetzt und haben langfristig damit also Erfolg gehabt, weil das wirklich ein riesiges Thema ist, Umwelt. Und jetzt kommen wir Piraten mit dieser digitalen Welt, mit dieser Informations-Kommunikationswelt. Und ich hoffe, dass eben ACTA, das ist ein Puzzlestein im Ganzen, dass wir das jetzt können, den Leuten erklären, es geht eigentlich um die Welt, die mehr und mehr digitalisiert wird. Dass wir da probieren, dagegen zu kämpfen, dass das Urheberrecht zementiert wird, anstatt das zu reformieren. Und ich hoffe, das kommt rüber.
Ja, und ich denke, mit dem ist sicher auch nicht gemacht mit dieser Demo. Wir haben ja noch geplant, so ein Treffen zu veranstalten. Kannst du das schnell erklären, bitte?
Ja, unsere Idee ist, dass man verschiedene Kritikerinnen und Kritiker von ACTA zusammenbringt. Also im Bundeshaus eine Art wie offene Diskussion macht, wo man auch die Kritikpunkte auf den Tisch legen kann. Es sind ja nicht nur Piraten, die da Kritikpunkte angebracht haben. Auch beispielsweise Amnesty International oder die Erklärung von Bern haben ihre Kritik geäussert. Und das zeigt ja auch, es ist etwas, wo jetzt langsam wirklich die Sensibilisierung rum ist. Mir geht es darum, dass In dem Moment, wenn vermutlich etwa in einem Jahr dann wird im Parlament müssen abgestimmt werden darüber, dass kein Politiker und keine Politikerin kann sagen, sie hätten nicht gewusst, um was es geht. Und das ist eigentlich meine Aufgabe jetzt, quasi so ein bisschen Katalysator sein als Grüne, der sich interessiert in diesem Bereich, damit da keine Fehlentscheide aufgrund von fehlendem Wissen getroffen werden.
Finde mir natürlich auch super. Jetzt habe ich auch gefreut, dass die digitale Element auch noch spontan ist. Der Thomas Hartwig hat ja noch geredet. Mal schauen, ob wir ihn noch dazu bringen, dorthin zu kommen. Medien, sind ein wenig vor Ort gesehen, gell?
Ah, es hat Lokalmedien gehabt. Also Teletop hat uns interviewt. Ich glaube, einige Radio.
Also, ja, Radio 24 haben mich etwas gefragt und Radio Top, beide. Das ist gut gewesen. Aber ich glaube, so SRG und so, ich glaube, es gar kein Interesse gehabt. Ja.
Sie werden sich noch selber ins Hinterteil beissen, wenn sie die ganze ACTA-Demonstrationen verpasst haben. Das sehen wir dann. Also, ich nehme an, in Europa sind heute grosse Demonstrationen vor sich gegangen. In Deutschland, das ist über 40 Städte, ist da etwas los gewesen. Frankreich, Polen, das ist schon gewesen. Osteuropa, das ist sehr aktuell. Sogar in Italien und Griechenland, wo sie eigentlich andere Probleme haben, haben sie demonstriert gegen ACTA. Also, wenn das unsere Schweizer Medien, vor allem die Sonntagspresse, verpasst, ja, dann ist ihnen wahrscheinlich langfristig nicht mehr zu helfen.
Ja gut, also ich muss jetzt die Medien in dem Sinne ein bisschen in Schutz nehmen, dass man muss sagen, bei uns ist es ja jetzt vom Prozess her, vom Ablauf her, an einem anderen Ort. Also als jetzt beispielsweise in Deutschland, wo quasi die Ratifizierung gerade vor der Tür gestanden ist. Bei uns wird es noch glücklicherweise, also nach den Versprechungen, die man jetzt gehört hat, wird es ein Vernehmlassungsverfahren geben im Sommer von diesem Jahr und dann im nächsten Jahr eben die Möglichkeit, auch im Parlament darüber abzustimmen. Und von dem her ist es natürlich zu hoffen, dass bis dann auch in der Schweiz die Sensibilisierung so ist, dass Medien, die grossen Medien das Thema nicht einfach auf der Seite lassen.
Was ist die Bilanz von heute?
Ich glaube, in Gesamteuropa kann man sagen, hat man gesehen, dass jetzt Themen um die digitale Zukunft eben nicht mehr Randgruppenthemen sind, sondern dass Hunderttausende auf die Straße gehen. Ich habe gehört, die Demonstrationen in Polen gegen ACTA waren sogar die grössten Demonstrationen seit Solidarność. Also es zeigt, es ist nicht ein Randgruppenthema, sondern es ist ein Thema, das unsere Zukunft wird wesentlich prägen. Ich hoffe natürlich, dass das auch auf Politikerinnen und Politiker den richtigen Einfluss hat.
Gut, in dem Fall gebe ich zurück ins Mumble. Danke für das Gespräch und ciao zusammen.
Adieu miteinander.
Tschüss miteinander.
Also ich bin echt begeistert, wie gut ich sein werde.
Gewesen war.
Sein werde gewesen war, genau.
Kommen wir wieder ein bisschen auf eine einfachere Ebene, nämlich die Vorbereitung. Und Michael, was muss man eigentlich alles tun, um so eine Demo zu organisieren? Du warst ja da an vorderster Front. Kannst du uns da ein bisschen erzählen, wie das war?
Sehr gern. Es war nicht einfach. Also es ist relativ aufwendig, eine Demonstration oder Kundgebung geführt haben, eine Kundgebung durch. Und das braucht große Vorbereitung. Zunächst einmal war es für uns sehr wichtig, dass wir eine bewilligte Kundgebung durchführen. Also wir wollten nicht ohne Erlaubnis einfach auf die Straße gehen und Verkehr aufhalten, Probleme bereiten. Wir haben uns dafür entschieden, nur mit Genehmigung. Und diese Genehmigung haben wir auch bekommen. Also es war keine große Sache, weil wir eben uns entschieden haben, dass wir eine Kundgebung machen, das heißt ohne Demonstrationszug, auf dem Helvetiaplatz. Jeder kennt das, ist ein großer Platz, da stellen wir keine großen Probleme. Hat die Polizei dann gesagt, nein, das ist kein Problem, da helfen wir euch sehr gerne. Dann war natürlich die Schwierigkeit, ja, wir müssen irgendwie organisieren, damit die Leute erfahren, dass es tatsächlich geschieht. Da haben wir sicher mal Facebook, Social Media, Twitter, all das genutzt, auf der Webseite, überall angekündigt. Aber das alleine bringt noch nicht sehr viele Leute hin. Also man merkt, es braucht auch heute noch Massenmedien, um wirklich Massen an Menschen zusammenzubekommen.
Und da habe ich gedacht, 20 Minuten sei eine gute Sache.
Und Döni hat wirklich ein fantastisches Interview, 20 Minuten gegeben. Die haben es dann am letzten Donnerstag, das ist für uns heute hier heute, für euch ist es letzte Woche.
Gewesen sein.
Wird, ist, irgend sowas. Und das hat erst wirklich die Interesse und die Teilnahmequote in die Höhe getrieben. Die Facebook-Anmeldungen sind ab diesem Donnerstag raketenmäßig gestiegen. Das war eine große Motivation für uns noch mehr zu tun. Also wir haben uns organisiert, wir haben Transparente gemalt, wir haben Flyer gedruckt, wir haben auch Sicherheitsvorkehrungen getroffen, weil wir langsam gemerkt haben, da kommen vielleicht noch einiges mehr an Leute. Dann haben wir gesagt, ja, wir müssen auf jeden Fall ein Sicherheitsteam bilden, das nicht nur für Sicherheit, also sozusagen interne Beruhigung, falls jemand etwas heißspornig wird, sondern auch für Sauberkeit und dass da einfach alles ordnungsgemäß abläuft. Also wir wollen wirklich keinen schlechten Eindruck machen. Ja, diese Organisation hat uns einiges an Zeit gekostet. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, also ich denke schon. Und ich hoffe, dass natürlich die Medien auch darüber berichten und ACTA definitiv zu einem Medienthema auch in der Schweiz wird. Weil die interessante Frage ist, wie sieht's eigentlich in den anderen Ländern aus? Ich hoffe, es gab viele gewesen haben wird, viele Demonstrationen in anderen Ländern. Deutschland hat eine ganze Latte an Demonstrationen. Da waren sie mehrere tausend anwesend, also fantastisch.
Habt ihr keine Angst, dass es Ausschreitungen gibt oder gegeben haben wird? Oder ihr versteht, was ich meine?
Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, falls sowas passiert, dass wir sofort eingreifen und uns davon distanzieren und die Macher dann auffordern, das zu lassen.
Also genau aus diesem Grund haben wir auch uns überlegt, dieses Sicherheitsteam auf die Beine zu stellen, damit eben wir unter die Leute sind und falls da jemand etwas macht, dass wir da noch frühzeitig eingreifen können. Weil das ist wirklich nicht in unserem Interesse.
Gibt es zu ACTA noch etwas zu bemerken? Wir werden sicher in dem nächsten Podcast, in den nächsten News nochmal ausführlich auf dieses Thema zurückkommen. Und dort können wir dann wirklich in reiner Vergangenheit sprechen. Kommen wir zu dem nächsten Thema Feedbacks. Wir haben einige Feedbacks bekommen, die ich doch gerne ansprechen würde, weil beide Feedbacks, die wir haben, wichtige Themen ansprechen. Du am 31.01. in den Kommentarbereich vom Blog geschrieben. Hi Podcast-Team, ihr wundert euch, warum niemand einen Kommentar abgibt. Habt ihr jemals euch Gedanken darüber gemacht, wo sich das Formular dazu versteckt? Zudem scheinen einige Links nicht zu funktionieren. Ansonsten bin ich mit dem Podcast sehr zufrieden. Macht weiter so. Mit freundlichen Grüßen, Michu. Micho, herzlichen Dank für deinen Input. Und du hast das absolut richtig gemacht, weil du hast sofort gesehen, dass man natürlich nicht nur das Feedback-Formular benutzen kann, sondern auch, dass ein Blog natürlich Kommentarfelder hat. Und dort ist es uns sowieso am liebsten, wenn du den Kommentar hinterlässt. Herzlichen Dank dafür. Den Link habe ich viermal versucht. Der funktioniert bei mir. Ich wüsste von nichts anderem, der geht nämlich auf die Piratenpartei, auf das Kontaktformular. Eigentlich hat von unserem Team der liebe Ronny den Job gefasst, ein Formular einzubauen und diesen Job noch nicht gemacht. Jetzt ist es öffentlich. Ihr macht uns einen Riesengefallen, wenn ihr unseren lieben Ronny ein bisschen motiviert, dass er das schneller macht und dann haben wir ein sauberes Formular drin.
Und denkt an den Namen, behaltet ihn, Ronny, er ist schuld.
Er ist der Böse, der liebe Fisherman. Trotzdem herzlichen Dank, Michu, für dein Kompliment. Also wir arbeiten dran und bald wird es da auch ein vernünftiges Formular geben, das nicht so versteckt ist und das besser zu finden ist. Dann haben wir ein Mail von Alexi bekommen. Alexi, ein bekannter Pirat aus der Westschweiz. Der hat geschrieben, alle haben Sie schon ein Request von Parrot FM auch in Französisch machen. Danke. Alexi, vielen herzlichen Dank. Ja, wir haben einige Requests, also einige Anfragen. Wir würden sehr gerne auch Parrot FM auf einem separaten oder einem zusätzlichen Kanal in Französisch produzieren. Leider ist unser Team, außer Döni, nicht absolut sattelfest in Französisch. Deshalb gibt es ein gewisses Problem. Also wir sind sehr interessiert daran, dass wir aus der französischen Schweiz Leute haben, die uns helfen, einen Podcast-Kanal in Französisch zu machen. Unterstützt uns, wenn ihr ein bisschen Interesse habt an Podcasten, bitte meldet euch. Ihr braucht keine Vorkenntnisse, wir werden euch entsprechend ausbilden. Jetzt hat das natürlich überhaupt nichts gebracht, wenn ich das auf Deutsch gesagt habe. Und darum, Döni, kannst du das in Französisch rüberbringen.
Cher francophone, nous cherchons des membres pour un podcast en français. Si quelqu'un est intéressé, il peut envoyer un email à parrot.fm@partipirate.ch. Je crois que c'est ce que Rico vient dire.
Damit werden wir an und für sich schon am Ende, oder haben wir noch Themen?
Nö, haben wir nicht gehabt, werden sein.
Nicht, dass ich wüsste.
Dann machen wir uns bereit, an die Demo zu gehen.
Yeah, arr und so.
Herzlichen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Ich darf mich verabschieden von Michael Greger.
Adieu.
Und von Denis Simonet.
Tschüss.
Und ich wünsche allen unseren Hörern recht viel Spaß. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Du findest weitere Informationen zu diesen Themen in den Shownotes auf unserem Blog. Wir freuen uns sehr auf deine Kommentare und deine Bewertungen. Die kannst du uns zukommen lassen, direkt auf unserem Blog unter parrot.fm via E-Mail an parrot.fm@piratenpartei.ch. Auf iTunes, via Twitter, auf Google+, auf Facebook, via Briefpost, via Rauchzeichen, via Trommelwirbel oder was dir sonst noch alles einfällt. Wir hoffen, dass du auch nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt... Ja, und der will auch noch sein Mist loswerden.
Parrot FM ist ein unabhängiges Medium der Piratenpartei Schweiz. Die gemachten Aussagen müssen nicht mit der Meinung der Piratenpartei übereinstimmen. Wir garantieren, dass alle Bits und Bytes, die in diesem Podcast verwendet wurden, artgerecht gehalten wurden.
Parrot FM.